Das Wort für diese Abendstunde finden wir in 1. Korinther 15, die Verse 55 bis 58. 1. Korinther 15, die Verse 55 bis 58. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Die Überschrift habe ich gesetzt: Sieg durch Christus. Als Paulus diesen ersten Brief an die Korinther schrieb, da blickte er voller Sorge nach Korinth. Korinth war eine große Stadt, eine Handelsstadt, wo viele Menschen ein- und ausgingen, eine Hafenstadt, wo Schiffe auch anlegten. Des Weiteren war diese Stadt bekannt dafür, dass ein Tempel dort stand, der Tempel der Aphrodite, eine Göttin der menschlichen Liebe. Und wir können uns vorstellen, wie diese Stadt auch entsprechend war, wie die Menschen darin lebten. Und die Welt, das alles, wollte Einfluss nehmen auf die Gemeinde. Untugenden wollten sich einschleichen, Lieblosigkeit, Oberflächlichkeit, Unreinheit, Uneinigkeit. Es gab Menschen, die fremde Lehren reinbringen wollten, die Spaltung anrichten wollten. Und Paulus schrieb diesen Brief, um die Blicke der Geschwister zu schärfen, um sie zu ermahnen, um ihnen aufzuzeigen, was Christus möchte, was der Herr von seiner Gemeinde erwartet, was der Herr von den Kindern Gottes erwartet, wie es sich ziemt, vor ihm zu leben. Und in diesem vorletzten, in diesem 15. Kapitel kommt er dann so zum Schluss, auf das zu sprechen, auf den zu sprechen, der Mittelpunkt in unserem Leben sein sollte, auf Christus. Auf Christus, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist und zum Vater gefahren ist. Und das lesen wir im dritten und vierten Vers zum Beispiel im gleichen Kapitel. Denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist. Also so wie es vorausgesagt war, so wie es prophezeit war im alten Bund, so ist es geschehen. Christus ist für uns gestorben. Und dann kommen wir zum Ende des Kapitels auf diese Verse. Und in einem Brief ist es so, also zumindest kenne ich es zum Beispiel auch von den E-Mails, wenn ich eine wichtige E-Mail schreibe, dann schreibe ich, um was es geht und wie was. Und zum Schluss nochmal so die Summe, so diese Zusammenfassung, nochmal so eine Kernaussage, etwas Wichtiges. Tod, wo ist dein Stachel? Christus, er hat dem Tod den Stachel gezogen. Und Paulus spielt hier an auf den Sündenfall. Wir lesen es in 1. Mose 3, Vers 15. Als Adam und Eva gesündigt hatten, spricht Gott dann so zur Schlange: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Nun, ich denke, wir wissen, dass mit der Schlange der Teufel gemeint ist. Es war der Teufel, der Adam und Eva versuchte. Und wer ist mit dem Samen gemeint? Im Samen ist Christus gemeint. Die Frage ist, hat die Schlange dem Samen in die Ferse gestochen? Ja, es passiert. Da am Kreuz, als Christus hing, wo der Teufel und seine Mächte sich als Sieger wähnten, wo sie jubelten und jauchzten, dass sie den Sohn Gottes besiegt haben, dass sie gegen Gott gesiegt haben, dass er vernichtet ist und sie sind die Sieger. Aber sie haben sich zu früh gefreut. Er hat ihnen, ihr der Schlange, den Kopf zertreten. Er ist auferstanden. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Er hat gesiegt und erlebt. Und Petrus bringt das in der Apostelgeschichte auch so wunderbar zum Ausdruck. Apostelgeschichte 2, im 24. Vers. Da sagt er so: Denn Gott hat auferweckt, den hat Gott auferweckt und hat die Schmerzen des Todes aufgelöst, weil es unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Es war unmöglich, dass der Tod Christus festhalten konnte. Er ist auferstanden. Hölle, wo ist dein Sieg? Manche Menschen, sie haben Angst, etwas gegen den Feind zu sagen, aber wir wollen es hier ganz offen sagen, Christus ist Sieger. Er ist der Sieger, er hat die Höllenmächte besiegt, er hat die Sünde besiegt, er ist Sieger und das ist das Evangelium. Er hat Befreiung gebracht von der Sünde, wie herrlich ist es und wir wissen darum, wir kennen das Wort, wir wissen, dass Christus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er zum Vater gefahren ist und die Frage ist, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich als Kind Gottes? Was bedeutet es für mich? Wir wollen zwei Worte lesen. Einmal aus Kolosser 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Dann noch Kapitel 2, Vers 12. Als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Also hier ist auch von jemandem die Rede, der auferstanden ist. Und zwar, in dem seid ihr auch auferstanden. Mit auferstanden, mit Christus. Es geht hier um die Kinder Gottes, um diejenigen, die vor dem Kreuz niedergefallen sind, um Buße und Vergebung gebeten haben, die ihre Last, die sie getragen haben, vor dem Kreuz abgelegt haben, die den Herrn um Vergebung gebeten haben, für die Christus gestorben ist. Sie sind zum Kreuz gekommen und sie haben das Kreuz gesehen und sie haben erkannt, ja, an diesem Kreuz, da hätte ich hängen müssen. Da hätte ich hängen müssen, aber es gab jemanden, der für mich bezahlt hat, der die Schuld, meine Schuld, die ich verdient habe, auf sich genommen hat. Und an meiner Stelle, an meiner Statt ist er gestorben. Was für eine unbegreifliche Liebe ist doch die Liebe Gottes. Und dienen wir Gott, dann sind wir mit Christus auferstanden. Wir sind auferstanden zu einem neuen Leben mit Christus. In ihm sind wir Sieger, in Christus. Und ich dachte so an das Lied, auf der Siegerseite, ja, auf der Siegerseite mit Jesus. Wir sind auf der Siegerseite, wenn wir vom Herrn erkauft wurden, von unseren Sünden reingewaschen wurden und ihm dienen. Wir haben diese Auferstehungskraft in uns. Kinder Gottes haben diese Auferstehungskraft in sich. Und wie war das Leben vorher ohne diese Kraft? Es war doch ein jämmerliches Leben, ein Stolpern von einer Sünde in die andere. Es war ein Leben voller Fehlschläge, voller Niederlagen. Man wollte das Gute tun. Ja, man wollte es wirklich. Und das Böse, man wollte es nicht. Aber doch tat man es. Es hat die Kraft gefehlt. Es war keine Kraft da. Und wie elend war unser Leben aufgrund unseres ständigen Versagens. Aber das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Dieses Leben ohne Kraft, denn nun, wenn wir mit Christus auferstanden sind, dann haben wir diese Auferstehungskraft in uns. Und es ist so traurig, dass es Menschen gibt, sogar in der Gemeinde Menschen gibt, die der Meinung sind, dass es kein sündenfreies Leben gibt. Wie kann so etwas sein? Liebe Seele, wenn du an so etwas glaubst, dann bist du arm dran. Dann bist du arm dran. Ich weiß nicht, was in dir vorgeht und warum du so denkst. Vielleicht, weil du Tag für Tag sündigst und nicht loskommst. Vielleicht, weil du so gern möchtest und es geht nicht. Aber ich möchte sagen, dir fehlt die Auferstehungskraft. Diese Kraft, die der Herr einem jeden geben möchte, der zu ihm ans Kreuz kommt. Der zu ihm ans Kreuz kommt und dem er diese Kraft auch schenkt. Und wie wunderbar ist das, wenn man abends schlafen gehen kann mit diesem Lied auf den Lippen, ich bin im Herrn ganz zufrieden. Wenn wir keine Angst haben brauchen, ob wir morgen früh noch einmal aufwachen. Wenn wir uns abends niederlegen, uns durchprüfen, uns schauen, wie der Tag so war. Und wir können sagen, zu Gottes Ehre, es war ein Tag des Siegs. Darauf kommt es doch an, dass wir, ich will nicht von eigenen Erfahrungen reden, oder wir wollen als Beweis die Schrift nehmen. Die Wahrheit, sie gilt vor Gott. Wir wollen mal Hesekiel 18 aufschlagen, ein Wort aus dem Alten Testament. Hesekiel 18, Vers 27. Denn weil er es einsieht und sich von all seiner Bosheit bekehrt, die er getan hat. Also es geht um Sünder, um Menschen, die in Sünden sind. Ein jeder Mensch ist von Geburt auf Sünder, der Ungerechtigkeit getan hat und sich nun davon abkehrt, also zum Herrn bekehrt. Und wenn sich der Gottlose von seiner Ungerechtigkeit abkehrt, die er getan hat, und nun recht und richtig handelt, der wird seine Seele lebendig erhalten. Ein Wort aus dem Alten Testament, eine Prophezeiung auf das Neue. Wenn man sich zu Gott bekehrt, dass man nun ab diesem Zeitpunkt recht und richtig handelt. Und nur der, der recht und richtig handelt, der wird seine Seele lebendig erhalten. Ein herrliches Wort. Ein Wort aus dem 2. Timotheus. Zweiter Timotheus 2, Vers 19. Aber das feste Fundament Gottes besteht. Das war mir so ein interessanter Gedanke, das feste Fundament Gottes. Ich musste so daran denken, als wir unser Haus gebaut haben, wurde unser Fundament einen halben Meter zu tief gesetzt. Ja, und dann bin ich so hin zum Architekt und gefragt, ja, was kann man jetzt machen? Er sagt, man kann nichts mehr machen. Das Fundament, es steht, jetzt kann man nur schauen, wie man darauf aufbaut. Also ein Fundament, es steht, es ist fest. Und hier das feste Fundament Gottes besteht und hat dieses Siegel, also so eine Bestätigung. Und es kommen zwei Sachen. Einmal, der Herr kennt die Seinen. Und wie wunderbar ist es, der Herr kennt die Seinen. Er weiß, wer ihm nachfolgt und dient. Er weiß, wer ihm nicht nachfolgt und ihm nicht dient. Er weiß, wer sagt, er sei ein Kind Gottes, und er weiß, wer ein Kind Gottes ist. Ihm braucht niemand etwas vormachen. Der Herr erkennt die Seinen. Und zweitens, jeder halte sich fern von Ungerechtigkeit, der den Namen Christi nennt. Also dienen wir Gott, dann sollen wir uns von Ungerechtigkeit, von Sünde fernhalten. Das gehört zum Gottesdienst, ein festes Fundament Gottes, etwas Unverrückbares, das hat Gültigkeit. Es hat nicht Gültigkeit, was Menschen sagen, was sie denken, sondern das Wort Gottes, es hat Gültigkeit. Und ein weiteres Wort, ein herrliches Wort aus 1. Johannes. 1. Johannes 5. Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also einmal, als wir zum Kreuz kamen, durch den Glauben haben wir die Welt überwunden. Und alles, was von Gott geboren ist, sind wir von Gott geboren, dienen wir ihm, sind wir lebendig gemacht. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ein Leben ohne Sünde, ein herrliches Leben, der Welt und ihren Freuden, ihren Lüsten gestorben, frei, wirklich frei. Das liegt alles hinter einem Kind Gottes. Und wie klar ist das Wort Gottes? Und es hat ewigen Bestand. Und am Tage des Gerichts wird dieses Wort einmal Grundlage sein. Es wird nicht Grundlage sein, was Menschen gesagt haben, was sie gedacht haben, sondern das Wort Gottes wird Grundlage sein. Und es wird geprüft werden, wer hat danach gelebt und wer hat nicht danach gelebt. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. In Christus ist eine zweifache Kraft. Also einmal die Auferstehungskraft und dann noch eine zweite Kraft. Spannend, was ist das für eine zweite Kraft? Wir lesen das in Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hier ist vom Geist der Kraft die Rede. Wer ist dieser Geist der Kraft? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, den der Herr denen verheißen hat, die ihm nachfolgen. Ihn möchte er den Kindern Gottes geben, diesen Geist der Kraft, der immer bei uns sein soll. Und wäre Christus nicht gestorben, wäre Christus nicht auferstanden und wäre Christus nicht zu seinem Vater gefahren, dann wäre es unmöglich gewesen, erfüllt zu werden mit diesem Geist der Kraft. Und wie nötig haben wir doch diesen Geist. Und wenn du merkst, mir fehlt Kraft im Alltag, in den ganzen Anfechtungen, in diesen Kämpfen, und du merkst, es reicht nicht, diese Kraft, dann suche sie. Dann suche diese Kraft. Wo ist diese Kraft zu finden? Nur an einer einzigen Stelle, am Kreuz. Am Kreuz ist diese Kraft zu finden. Dort ist die Auferstehungskraft zu finden und da ist auch dieser Geist der Kraft zu finden. Dort am Kreuz, da musst du hin, da musst du niederfallen vor Gott. Dort musst du zerbrechen vor dem Kreuz. Und nicht nur, dass du zum Kreuz musst, sondern du musst ans Kreuz. Du musst ans Kreuz, dein eigenes Ich, dein eigenes. Und wenn du stirbst, wenn dein Ich in dir stirbt, alle deine Wünsche, deine Pläne, die du hast, wenn du leer bist, dann kannst du gefüllt werden. Dann wirst du gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und auch an dieses Werk glauben manche nicht. Sie glauben nicht an ein zweites Gnadenwerk. Sie glauben nicht, dass man erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist. Und doch redet die Schrift so deutlich. Man fragt sich, was sind die Ursachen? Was sind die Ursachen, dass man daran nicht glaubt, obwohl die Schrift es sagt? Eine Antwort ist, dass man sich mit Irrlehren abgibt. Man hört da, man hört dort. Dort geht man hin, hier geht man hin und es ist doch alles schön und wunderbar und man hört so verschiedene Sachen und man kommt selber durcheinander. Man verwirrt sich selber, man begibt sich selber in Gefahr und man kann das klare Wort nicht mehr verstehen und begreifen. So weit kommt es. Und liebe Seele, wenn du an dieser Irrlehre festhältst und mehr noch, wenn du sie weitergeben möchtest an andere, dann lass dir gesagt sein, du bist hier nicht richtig. Du bist hier nicht richtig, das ist eine Irrlehre. Das Wort Gottes, es lehrt anders. Die Lehre der Gemeinde Gottes ist anders. Sie lehrt von einem zweiten Gnadenwerk. Und wenn wir mit Leuten zu tun haben, die an diese Irrlehre glauben, und es mag uns unsicher machen, wir fragen uns, wie sollen wir festbleiben? Das Allerbeste, wenn du die Erfahrung selber gemacht hast. Wenn du wirklich eine tiefe Erfahrung gemacht hast, wenn du auf diesen Fels, auf Christus gestellt bist und gegründet bist, Man kann einem viel nehmen, aber doch nicht, was man selber erlebt hat. Was man selber erfahren hat, das kann man doch nicht nehmen. Wenn ich es wirklich erlebt habe, ja, der Herr hat mich frei gemacht von meinen Sünden. Ich erlebe es jeden Tag aufs Neue. Und das ist doch so wichtig, dass wir es jeden Tag aufs Neue erleben, dass die Kraft Gottes in uns ist und in uns bleibt. Es ist nur ein Beweis, wenn man das verleugnet, dass man es selber nicht erlebt hat. Dass diese Kraft fehlt im Leben, im Alltag. Es mag noch andere Gründe geben, warum man daran nicht glauben möchte. Vielleicht falsche Belehrung, vielleicht falscher Umgang, schlechter Umgang, Umgang mit Menschen, die an ihr Lehren glauben, Selbstbetrug. Dass wir einfach nicht die Kraft haben, uns sündigen. Und es war schon immer einfacher, etwas zu verleugnen, als die Schuld einzugestehen. Und dann sagt man lieber, es gibt kein sündenfreies Leben, als sich selbst zu prüfen. Vielleicht auch, dass man nicht genug Kenntnis hat über das Wort Gottes, dass man sich zu wenig beschäftigt, zu wenig darin liest, vielleicht zu wenig Gebet, dass wir zu wenig zum Herrn kommen und bitten, Herr, führe uns in deine Wahrheit. Mir ist hier irgendetwas unklar. Ich will das so gern verstehen, was du in deinem Wort sagst. Und ich habe dieses Verlangen, ich will es doch richtig verstehen. Offenbar es mir, dass man mit diesem Verlangen kommt. Man verleugnet es und die Gründe mögen unterschiedlich sein. Aber eins ist klar, Christus ist Sieger und er bleibt Sieger. Und damit auch sein Wort. Und wenn wir etwas meinen und denken, was ist das schon? Was ist das schon, was wir denken und meinen? Wir denken so, morgen anders, Menschen denken dies und jenes. Und wenn wir so denken, morgen kommt jemand und denkt anders, es sind Gedanken. Aber das Wort Gottes, es ist fest. Es ist fest, es ist und es bleibt. Es ist Wahrheit und es bleibt Wahrheit. Es ist unveränderlich. Und darum sollen wir auch auf das Wort uns gründen. Nicht auf irgendwelche Meinungen, auf irgendwelche Ansichten oder Gedanken, sondern was das Wort Gottes sagt. Es ist doch das Wort, was das Fundament sein soll. Und ich musste so an 1. Korinther 1, Vers 18 denken. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz, ist es dir eine Torheit? Ist es dir eine Torheit? Was für einen Sinn hat das Kreuz, wenn du daran nicht deine Sünden nageln kannst? Was für einen Sinn hat das Kreuz, wenn du nicht dich selber daran nageln kannst? Was für einen Sinn hat das Kreuz und der Tod Christi, wenn es kein sündenfreies Leben gäbe? Im Alten Testament war es genauso. Man hat gesündigt und geopfert und kam wieder zu Gott, hilf mir, vergib mir und hat wieder geopfert. Und dann hat man am nächsten Tag wieder gesündigt. Dann hätte Christus nicht kommen brauchen. Christus brachte ein sündenfreies Leben. Was bringt das Kreuz, wenn wir dadurch nicht erlöst werden können und nicht erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist, mit diesem Geist der Kraft? Für manche ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Hier heißt es, sie werden verloren gehen. Sie werden verloren gehen. Und liebe Seele, ich hoffe, dass du nicht dazugehörst. Zu diesen, die verloren gehen. Uns aber, und da sollten wir dazugehören, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz, es ist Kraft. Und in ihm, in diesem Wort, finden wir Kraft. In unserem Schriftwort im 15. Kapitel hieß es so, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Frage ist, können wir dieses Wort auf uns anwenden? Es ist so schön, wenn man das so sagt, aber können wir sagen, Gott sei Dank, der mir Sieg gibt, durch meinen Herrn Jesus Christus. Sind wir sein? Ist Gott unser Vater? Ist Christus unser Heiland? Ist er unser persönlicher Erlöser? Gott sei Dank, der mir den Sieg gibt durch meinen Herrn Jesus Christus. Christus, Gott ist Kraft. Haben wir es erlebt, dass wir befreit wurden von unseren Sünden? Haben wir es erlebt, dass wir erfüllt wurden mit dem Geist der Kraft? Sehen wir diese Kraft in unserem Leben jeden Tag aufs Neue? Sehen wir sie in unserem Alltag? Und daran können wir uns messen, an dieser Kraft. Wenn keine Kraft ist, ist Tod da. Und wo Leben ist, ist Kraft. Wo Leben ist, ist Kraft. Haben wir diese Kraft? Und beide Werke, sowohl die der Buße als auch die der Heiligung, geschieht einmal, einmalig und plötzlich. Und auch da gibt es ja wieder Irrlehren. Man meint, man wächst da irgendwie hinein, was jeder Grundlage der Bibel entbehrt. Aber ab dann ist alles anders. Es ist alles neu. Es ist Kraft da. Ein Leben in der Kraft. Und die Frage ist, was bewirkt denn Kraft? Was bewirkt diese Kraft, wenn sie in uns ist? Sie bewirkt Sieg. Kraft bewirkt Sieg. Haben wir diese Kraft? In Philipper 4, Vers 13 steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. In ihm vermag ich alles in Christus. Wenn ich genau nachdenke, dann vermag ich gar nichts. Ich kann nichts, ich bin nichts. Ich bin arm. Was bin ich schon? Ich bin schwach. Aber Christus, Christus ist kräftig. Christus ist mächtig. Und er ist Kraft. Und wenn er in uns ist, dann ist diese Kraft in uns. Und dann wirkt er in uns, diese Kraft. Und dann können wir. Ich vermag alles, alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und wie wünsche ich uns allen diese Erfahrungen, dass wir sie in jedem, an jedem Tag erleben, dass wir jeden Tag unsere Schwachheit sehen, dass wir jeden Tag auf Christus schauen und jeden Tag diese Kraft Christi verspüren in unserem Leben, auch wenn wir vor Bergen stehen, wenn Probleme da sind, Versuchungen, Kämpfe, was mag alles über uns kommen, Herausforderungen, aber dass wir sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, durch Christus. Und dass wir es auch wirklich erleben, dass Christus uns den Sieg schenkt. Am Sonntag haben wir über die Vergebung gehört. Ein wichtiges Wort. Und jetzt ist es so, habe ich einen Fehler gemacht. Und jetzt soll ich zum anderen gehen und um Vergebung bitten. Mich erniedrigen. Vielleicht hat er das gar nicht gemerkt, der andere, dass ich was falsch gemacht habe. Warum soll ich mich erniedrigen? Geschwister, Sieg. In Christus ist Kraft. In Christus ist Sieg. Geh und entschuldige dich. Demütige dich vor deinem Bruder, vor deinem Ehepartner, vor deinem Nachbarn. Bring es in Ordnung, was da ist. Du hast in Christus Kraft. Und du hast in Christus diesen Sieg, um hier den Sieg zu erringen. Und dann die andere Seite, kommt jemand zu uns und bittet um Vergebung. Aber was der andere mir angetan hat, jetzt kommt er und bittet um Vergebung und meint, damit sei alles erledigt. Geschwister, nein, Sieg. In Christus ist Kraft. Wir können vergeben, wir können Sieg haben. Kinder Gottes sind Sieger. Ich dachte auch so an das öffentliche Gebet. Auch so ein Punkt. Und wenn ich bitten würde, ich werde es nicht tun, aber wenn ich bitten würde, jeder, der ein Kind Gottes ist, möge die Hand erheben. Es würden viele Hände hochgehen. Und wenn ich dann fragen würde, und wer hat dieses Jahr schon gebetet? Wie viele Hände würden runtergehen? Du sagst, es fällt dir schwer. Und du warst schon so oft so dicht davor. Du wolltest beten. Du wolltest beten und du hast schon den Mund aufgemacht und es ging nicht. Es ging nicht. Die Kraft hat gefehlt. Die Kraft war nicht da. Es ging nicht. Aber in Christus ist doch Kraft. Und wenn du zu wenig Kraft hast, die Kraft ist da. Du musst sie nehmen. Du musst zu dem kommen, der Kraft ist, der dir Kraft geben kann. Kraft ist da, du musst nur nehmen und dann hast du die Kraft zum Überwinden, zum Kämpfen, zum Durchringen und auch Kraft zum Gebet. In der Gemeinde wird dir eine Aufgabe übertragen. Aber du kannst diese Aufgabe doch gar nicht erfüllen. Du bist doch gar nicht geeignet dafür. Du sagst, ich bin so ungeschickt für diese Aufgabe. Und ich will dir sagen, du hast recht. Du bist zu ungeschickt dafür. Du hast nicht die Kraft dazu. Du kannst das nicht. Aber Christus, er ist in dir. Und Christus ist Kraft. Und er wirkt das in dir. Es kommt nicht darauf an, dass wir etwas tun. Nicht du sollst etwas tun, sondern Christus möchte durch dich etwas tun. Christus, er schenkt die Kraft und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wir könnten viele, viele Beispiele noch anführen. In Psalmen heißt es so, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Also es ist nicht ein Sieg und dann viele, viele Niederlagen. Man singt vom Sieg, von Sieg zu Sieg. Davon singt man in den Hütten der Gerechten. Das ist kein Wort der Theorie, das ist ein Wort der Praxis. Wir sollen Sieg haben in unserem Alltag. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir brauchen uns keine Illusion machen. Uns muss bewusst sein, dass einem Sieg immer Kampf bevorsteht. Immer Kampf, es ist immer so. Es gibt keinen Sieg, dass irgendwo ein Sieg errungen wird. Wir können nicht heimkommen und sagen, wir haben einen Sieg gehabt, wenn gar kein Gegner da war. Wenn gar kein Kampf da war, wie können wir da Sieg haben? Ein Kampf, er kann lang sein. Er kann hart sein, er kann uns viel kosten. Und wenn wir so in den Alltag reinschauen, die Sportler vielleicht, wenn ein Sportler einen Sieg erringt, es ist ihm nicht in den Schoß gefallen. Er hat dafür viel geopfert, er hat viel investiert, er hat viel trainiert, er hat viel gegeben. Oder in der Politik, manch eine Verhandlung, die nächtelang dauert und ein Sieg wird errungen am Verhandlungstisch. Aber es hat auch viel gekostet. Wie viel Nerven, wie viel Kraft hat es gekostet? Oder auch in der Wissenschaft, wenn ein Durchbruch erzielt wurde, man hat einen Sieg gehabt, und was hat es gekostet? Wie viel Geld musste man investieren? Wie viel Zeit? Wie viel Schweiß und wie viel Einsatz? Und so gehört Kämpfen auch zum Gottdienen. Es ist etwas ganz Normales. Und liebe Seele, wenn du Kämpfe hast, dann lass dich dadurch nicht in Zweifel bringen. Das ist normal. Für ein Kind Gottes ist es normal, Kämpfe zu haben. Der Feind, er ist da. Er will, er geht an, er kämpft. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank durch ihn. Das ist eine Verheißung für dich und für mich. Da können wir uns anlehnen. Es ist Gewissheit. In Christus ist Sieg. Und wenn wir ihm nachfolgen und ihm dienen, dann werden wir siegen. Und egal in welcher Lage du bist oder in welche Lage du kommst, in Christus ist Sieg. Wenn du dich an ihm festhältst, wirst du Sieg haben. Das ist doch so herrlich und so ermutigend. 1. Korinther 15, Vers 58 heißt dann so: Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Seid stark, seid unerschütterlich. Lasst euch nicht aus der Bahn werfen, aus der Bahn bringen. Seid fest in der Lehre des Herrn. Seid gegründet. Im nächsten Kapitel heißt es im 13. Vers, wacht, Steht im Glauben, seid männlich, seid stark. Das sind die letzten Worte, die Paulus hier an die Korinther schreibt. Seid stark in Christus, lasst euch nicht in die Irre leiten. Und wie viele Jahre dienst du schon Gott? 30 Jahre, 20 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Wenn es 5 Jahre sind, will man vielleicht noch nichts sagen, aber sind es vielleicht 10 Jahre oder mehr? Brauchst du noch Milch? Bedarfst du noch der Milch? Müsstest du nicht längst der Schriftmeister sein? Müsstest du nicht längst gegründet sein in der Schrift Gottes? Lass dich doch nicht von allerlei Wind umhertreiben, von allerlei Wind der Lehre, wie es in Epheser heißt. Wollen wir es mal lesen? Epheser 4, Vers 13 bis 15. Bis wir alle zur Erkenntnis des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Also lass dich nicht umhertreiben von allerlei Wind der Lehre, durch die Betrügerei, durch die Arglist der Menschen, die einen in Irrtum ziehen wollen. Die Menschen wollen in Irrtum ziehen und das Wort Gottes möchte zur Wahrheit ziehen. Wo hörst du hin? Und hier stand es, dass wir in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist. Also wachsen. Wer ist das Haupt? Christus ist das Haupt. Näher zu Christus, ihm ähnlicher. Und wir sollen wachsen. Und im 1. Korinther 15, da hieß es ja auch so, im 58. Vers war das wohl, und nehmt immer zu im Werk des Herrn. Also zunehmen, Wachstum. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, dass man fester gewurzelt wird, dass man immer kräftiger wird, immer mehr, dass einen nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen kann. In Christus ist Sieg, im Wort Gottes ist Sieg, im Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Es ist eine Kraft denen, die leben und die erlöst sind. Wir sollen in allen Stücken hinwachsen. Und wenn wir diese Kraft haben, diese Auferstehungskraft, diese Kraft des Heiligen Geistes, dann können wir in allen Dingen treu sein. In allen Dingen. Und die Treue, sie wird belohnt. Oftmals schon hier auf Erden, aber vor allem einst in der Ewigkeit. Wenn wir bei dem sind, der uns diese Kraft gegeben hat. Diese Kraft, um hier in diesem Erdenleben zu bestehen, Sieg zu haben, von Sieg zu eilen. Und wenn wir bei dem sein können, durch den wir fest und unerschütterlich stehen konnten. Sieg über Sünde, Sieg im Leben und als letztes Sieg über den Tod. Wir lesen 15. Kapitel, den 26. Vers. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Tod, er ist der letzte Feind, ein letzter Kampf, oftmals ein schwerer Kampf, oftmals der schwerste Kampf und ein letzter Sieg. Mit der Gnade Gottes, mit der Hilfe Gottes, mit der Kraft Gottes. Gott schenkt die Kraft bis zum letzten Tag, bis zum letzten Augenblick. Und in dieser Kraft können wir den Tod, auch Sieg haben in diesem Kampf. Der Feind, er mag den Leib nehmen, aber unsere Seele, sie geht ein zum Herrn. Und Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.